Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Frey Schlieren. Die beste Adresse für top-prüfte Qualitätsoccasionen von Toyota.
Roger gegen Markus, heute in anderer Form. Der Markus ist in der Ferien, hat das übrigens optimal gewählt, muss darum nicht erklären, was er vom Trump, seinem Kniefall vor dem Putin und seine Angriffe auf den Zelensky haltet. Ob er das gut findet, vielleicht erfahren wir es nächste Woche. Auch kein Kommentar zu deutschen Wahlen von ihm. Er hat ja prognostiziert, die SPD werde 11% machen, jetzt über 16%. Also ist total daneben, wie immer. Also nächste Woche werden wir das aufnehmen. Aber ich habe einen Gesprächspartner da, und zwar der Michael Herrmann, Chef von Sotomo, am wichtigsten Institut für Politik und Gesellschaftsumfragen, Kolumnist auch bei der NZZ am Sonntag, häufiger Gast in Fernsehsendungen, und ist heute drum vis-à-vis für Roger gegen Michael, oder vielleicht auch Roger mit Michael. Was meinst
du? Wir werden es sehen. Aber immerhin habe ich das gleiche M zum Anfang wie der Markus.
Genau, also wir haben vier Themen heute. Demos und Petition gegen SRF wegen Sparmassnahmen. Dann Bundesratswahlen, Ritter gegen Pfister, wie wichtig und spannend ist das. Dann deutsche Wahlen, Umfragen weitgehend richtig gelegen. Was lernen wir daraus auch aus den 20% von AfD? Und Trump und Putin, was bedeutet das für Europa und für uns? Fangen wir an mit der SRF. Und zwar am Samstag eine Demo in Basel, mehrere hundert Personen auf der Straße gegen die Abschaffung von Wissenschaftssendungen bei Radio SRF. Dazu eine Petition mit 27'000 Unterschriften. Das ist also außergewöhnlich. Und auch eine Petition gegen die Abschaffung von G&G. Kritik an der SRG wird immer schärfer. Wie siehst du das?
Ja, ist langsam gut. Und zwar ist es ja eigentlich eine Kritik am Schluss an den Sparmassnahmen. Und ich glaube, es ist auch einfach mal wichtig, dass man sieht, wenn die SRG weniger Geld hat, dass es auch weniger Programm gibt. Und die jetzt demonstrieren, hätten vielleicht besser mehr zugelassen, mehr eingeschaltet. Aber ich finde, es ist nicht eigentlich eine Demonstration gegen die SRG, sondern es ist eine Demonstration dagegen, dass man der SRG Geld entzieht.
Bis jetzt haben wir der SRG gar noch kein Geld entzogen. Sie verlieren selber, indem sie weniger Werbung haben oder Sponsoren, wie sie sagen, und Geld investieren in ihre sogenannte Digitalstrategie 4.0. Weißt du, was das überhaupt ist?
Nein, aber ich habe gedacht, du hast extra das Thema gewählt, das du viel mehr weißt als ich, zum Einsteigen, oder? Zum mich ein bisschen weichkochen.
Nein, das mache ich nicht. Nein, aber gleich. Aber genau. Wenn man sparen tut, dann tut man doch nicht im Schaufenster sparen, sondern irgendwo in der Chefetage. Und von dem hat man nichts gehört. Man weiss nicht, wo das Geld hingeht, für was das ist. Man weiss nicht, was TikTokerei und die YouTuberei, die dessen genau, sich tummeln, was die dort investieren, was es ihnen bringt.
Genau, es ist natürlich nicht ganz einfach, den Wandel mitzumachen. Der SRG kommt von jemand anders, kommt vom linearen Fernsehen, vom linearen Radio. Aber sie müssen es irgendwo probieren, weil es ja einen Wechsel gibt von den Gewohnheiten. Und das eine klappt, das andere nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich müssen sie in die Richtung gehen. Wir würden sie auch kritisieren, wenn sie das nicht würden machen. Aber ja, es wäre netter und einfacher, nur in der Administration sparen. Da hat man die Probleme nicht. Ich glaube einfach, man muss sich bewusst sein, und das ist auch jetzt im Hinblick auf die politischen Debatten, die jetzt kommen, das wird nicht einfach so sein, dass alles gleich weiterläuft, wenn man eben am Schluss ja zu der Halbierung sagt, oder wenn es einen Gegenvorschlag wird geben, was es jetzt wahrscheinlich nicht gibt. Es ist ja noch spannend, dass der Ständerat ja jetzt ganz anders entschieden hat als der Nationalrat in Bezug auf Gebühren, Zeraffengebühren, wie das soll weitergehen.
Alle müssen sparen, alle Medien, auch die SRG, aber sie spart meiner Meinung nach völlig am falschen Ort, unter anderem bei UKW, wo sie jetzt 500'000 Hörer pro Tag
aber
verloren.
Aber
ich sage
ja, dein Lieblingsthema.
Ja, nein, es ja, ist ja, einfach, stimmt. Nein, ich meine, das erste Mal, wo die Leute wegen dem Radio auf die Straße gegangen sind, ist bei mir gewesen, ja, vor 45 Jahren. Und dass jetzt bei der SRG auf die Straße gehen, aber gegen die SRG, das ist schon noch bemerkenswert.
Es ist bemerkenswert, und vielleicht ist auch ein bisschen bemerkenswert, ja, dass man hier manchmal sehr technokratische Entscheidungen fällt, das nicht spürt und nicht das Gefühl hat dafür. Und ja, was man hier jetzt verliert. Ich meine, die anderen Sendungen kann man ja vielleicht sagen, Wissenschaft eben ist vielleicht auf SRF2 wird weniger gelost, oder?
Also ist jetzt vielleicht aber Service Public, das ist doch etwas, was im Marken einzahlt. Für das ist doch SRF genau. Da, Sachen zu machen, genau. Die anderen nicht machen.
Zu einem gewissen Grad ist das sicher der Fall, aber irgendwo, wenn du begrenzte Ressourcen hast, hast du ja vorher selber gesagt, du musst ja mal dort sparen, wo wenig hast. Und hingegen das UKW ist tatsächlich etwas, also da hat man mit irgendeinem Federstrich jetzt einfach Leute verloren, wo man so schnell nicht mehr zurückgewinnen wird. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Ist ihnen offenbar gleich gewesen, weil sie einen
keine meine Mutter ist aber auch so eine, die noch mit dem UKW
also,
und
jetzt kann sie nicht mehr essen. Und die ist einfach rausgeknallt worden von der SRG. Und das haben sie natürlich so locker gemacht, weil sie keine Radiowerbung verlieren, weil sie keine haben. Beim Fernsehen hätten sie das nie gemacht. Aber jetzt sind die ganzen Sachen, Diskussionen und wie sie es machen und eben nicht kommunizieren, wie der Nathalie Wappler noch zu Susanne Wille ist jetzt angestanden und hat das öffentlich in einem kritischen Interview versucht zu erklären. Ich habe die natürlich eingeladen, sie ist nicht gekommen, natürlich völlig ausgelastet und so. Meinst du, das hilft jetzt der SRG der öffentlichen Diskussion um die 200 Franken Initiative oder Schatzzieher?
Also das nicht so herstehen, das hilft weniger, aber was hilft oder was ich schon finde, ist, dass nur wenn man merkt, dass es eine Wirkung hat, nur wenn man merkt, dass es einen Unterschied macht, werden die Leute wach.
Oder aber werden sie jetzt nicht sauer auf die SRG?
Ja, aber das gehört wieder dazu. Also, natürlich wirst du auch sauer, aber du musst das Gefühl haben, es macht dir weh. Sonst kann ich sagen, wenn ich für 200 Franken das Gleiche liege, bekomme ich für 300, lieber für 200.
Aber gleich, hast du das Gefühl, dass wir dieser 200-Franken-Initiative eher aufimpfen schaffen oder eher ein weiterer Stolperstein sein?
Ich habe eher den Eindruck, also momentan wird das aufkochen, dann kann man es kritisieren, aber ich glaube, mittelfristig schadet das der Initiative eher, wenn man sich mehr bewusst ist, dass da etwas passiert. Und aus Sicht von der Initiative, was ich auch noch spannend finde, ist die ganze Teil Unternehmen und Gebühren, oder? Wo ja so ein bisschen im Parlament ein grosses Thema ist. Und das ist etwas, was die Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also die wenigsten sind so wie wir Unternehmer, die meisten sind das nicht. Und ich habe auch gar noch nie gemerkt, die Rechnung geht immer an mir vorbei, wenn wir das zahlen. Und ich merke es mehr, wenn ich das daheim zahlen muss. Also könnte man auch sagen, dass jetzt dort weniger rausgenommen wird. Das kann natürlich auch im Sinne der SRG sein.
Also, Bundesratswahlen. Erstmalig ist es schwierig, überhaupt Kandidaten zu finden. Man hat immer das Gefühl gehabt, 246 sind in Bern und alle wollen Bundesrat werden. Mit der Partei muss einen Ersatz finden für die Frau Amherd. Und am Schluss hat man gerade so zwei noch angekratzt. Der Herr Pfister und der Herr Ritter, die fast schon wie Zwillinge da daherkommen, optisch und so. Und Begeisterung oder das Interesse im Volk, meiner Meinung nach, ist eher limitiert im Vergleich zu anderen Bundesratswahlen. Das siehst du anders?
Ich sehe es anders. Ich finde es eine hochspannende Wahl. Ich finde es eine der spannenderen Wahlen der letzten Zeit. Und zwar, aber relevant ist ja nicht unbedingt jetzt noch die Bevölkerung. Wählen durch die 246, die in Bern sind. Und da finde ich, läuft sehr viel. Das ist sehr eine grosse Dynamik. Aber es ist auch ein bisschen ein Richtungsentscheid. Also, aber das hast du jetzt gesagt, ja, das sieht praktisch gleich, sieht gleich aus.
Sie kann nicht sagen, sie sehen politisch genau gleich. Ich habe gesagt, sie sehen gleich aus. Und genau. Treten ähnlich auf, aber ganz klar.
Aber sie sind in dieser Frage...
ist bürgerlicher, logisch.
Also nein, nicht Bürger, er ist konservativer, er ist ein Randregionenvertreter, er ist ein Bauernvertreter, er ist ein Lobbyist. Also er steht für ganz vieles. Und der Martin Pfister ist eine Exekutivperson. Und ich denke gerade so ein bisschen in seiner Haltung zu Europa, zu der Einbindung von der Schweiz, auch jetzt in seiner Haltung, eben bei dieser Frage von Trump und Putin und so weiter, hat er von meinem Gefühl aus eine andere Ausrichtung, wo ja natürlich in diesem Gremium, wo ja vieles nicht einfach immer 4-3 ist, oder man hat immer so das Gefühl, da werden immer 4-3 abgestimmt, das gäbe eh schon eine Mehrheit, sozusagen von FDP und SVP. Das ist natürlich ein dynamisches Gremium und das kommt ja schon noch recht darauf an, welcher von beiden der drinnen ist für die ganze Dynamik, insbesondere im Hinblick auf die bilateralen Abkommen, wo wir jetzt, ja, das wird uns jetzt die nächsten 2 Jahre am meisten beschäftigen. Das ist ganz entscheidend, wer da gewählt wird.
Aber wenn der Herr Ritter gewählt wird, oder, wäre es dann nicht einfach 5-2 im Bundesrat, in vielen Fällen?
Nein, das ist aber nicht so. Gerade bei der Europa-Frage sind die Mehrheitsverhältnisse dynamischer. Bei der Frage, ob man obligatorisch abstimmt oder nicht, da ist eine Bewegung drin. Das ist nicht immer gleich. Und das kommt natürlich darauf an.
Aber
wenn die Stimmung, wenn jetzt eigentlich 5 oder eigentlich 4 eher konservative Leute und Ignacio Cassis ist ja eigentlich durchaus, also hat jetzt eigentlich das als positives Ergebnis gesehen, seine Verträge, die er da gemacht hat. Und der kommt es recht darauf an, wer auch noch in diesem Gremium ist. Da bin ich völlig überzeugt, dass das eine Weichenstellung ist.
Aber wir haben ja noch andere Themen, die kommen, unter anderem Zölle, gerade mit Amerika und auch die Schweizer Zölle, zum Beispiel auf Agrarprodukte, könnten eventuell ein Thema werden. Aber dann haben wir fast 4 oder 5 Leute im Bundesrat mit bäuerlichen Wurzeln.
Also das wäre im Fall der Wahl vom Herrn Ritter. Also würde es ja. Dort ja auch wieder darauf ankommen, Genau. Was, ob er gewählt wird oder nicht.
Eben,
oder
aber ist das, ich meine, wir haben also, ich habe das schon mal in einer Sendung gesagt, 3% der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft. Am Bruttosozialprodukt unserer Landwirtschaft 0,6%, also praktisch nichts. Aber man hat dann fast schon eine bürgerliche Mehrheit im Bundesrat.
Ja, es ist auch außergewöhnlich, sehr speziell. Es ist aber ein bisschen logisch, dass Bäuerinnen und Bauern und in das Umfeld so stark sind in der Politik, weil es ist natürlich eine Branche, die extrem politisiert ist, die extrem viel wie die SRG auch von Staatsgeldern dort leben. Ja, und darum haben die natürlich ein höchstes Interesse, dort aktiv zu sein und zu lobbyieren. Und der Herr Ritter ist ja da der König drin.
Eben, der aber sollte man dann da der Hauptlobbyist für etwas, das eigentlich fast nicht mehr zeitgemäss ist, wenn man alles andere anschaut, nämlich eben mit diesen hohen Subventionen, mit diesen hohen Zöllen, dass man ausgerechnet der Hauptlobby ist für ein ganz spezielles System, das unter Beschuss ist und weiterkommen will, den noch im Bundesrat zu nehmen?
Ja, das ist aber genau die entscheidende Frage.
Ob man was sagst du dazu?
Ja, ich finde eher so, es braucht, also die Schweiz lebt davon, dass es einen gewissen Ausgleich von der Kräfte gibt, dass verschiedene Perspektiven im Bundesrat sind, dass es einigermaßen eben Dynamik drin hat. Und ich finde schon, ja, die konservative Seite ist schon jetzt sehr stark, aber die strukturerhaltende Seite ist schon jetzt sehr stark. Und ja, es würde wie eine sehr starkes Ungleichgewicht entstehen, wenn der Herr Ritter gewählt wird. Aber es ist ja alles andere als klar, dass er gewählt wird.
Also, und gerade bei der FDP, tust du seine Chancen einschätzen? Weil der Pfister hat ja eigentlich niemand kennengelernt.
Ja, aber er holt wahnsinnig auf.
Martin Hu hat es geheissen. Genau. Aber einfach dort wählt man einfach den Ritter nicht. Und als Einziger bleibt eben der Pfister übrig. Während die Frauen ja gesagt haben, von Anfang an, es muss eine Frauenkandidatur haben, haben keine angebracht. Sie haben den Gerald Pfister rausgemobbt.
Also der ist noch stark, um sich selber rein- oder rausmobben. Der lässt sich nicht so einfach rausmobben. Sonst wäre er auch kein guter Bundesrat, wenn er das macht. Aber ich glaube ganz am Anfang, dass jemand wie Martin Pfister überhaupt eine Chance hat, das ist, weil es eine relativ grosse Front gegen Markus Ritter gibt. Und zwar nicht nur links, sondern auch gerade bei der FDP, bei der Teil von der Mitte, ist seine Art zu politisieren und zu lobbyieren und das Powerplay, wo er wirklich andere an die Wand gedrückt hat, das ist nicht nur gut angekommen. Also darum hat der Pfister überhaupt eine Chance. Aber jetzt muss man sehen, der Pfister ist auch enorm aktiv. Der hat schon fast mehr als die Hälfte der Parlamentarier schon getroffen. Das ist auch der Vorteil, wenn man das werden will. Man muss echt ein sehr, sehr kleinen Wahlkörper. Man muss echt nur 246 Leute treffen und nicht Millionen, wie wenn man im Kanton Zürich regieren will. Also treffen kann man auch nicht an. Man muss weniger Leute überzeugen.
Aber das heisst, dass es geht nicht in erster Linie zum schauen, wer gewählt wird, sondern wer verhindert wird.
Das ist ein Teil davon. Das ist immer auch ein Teil. Bei so einer Zweier-Auswahl ist eine Wahl immer auch eine Wahl gegen jemand anderes. Aber ich glaube, es ist viel mehr als das. Er ist wirklich auch von seinen Positionen, von seiner Haltung, von seinem Lebensstil, von seiner Herkunft, ist er klar eine andere Figur. Und darum hat man wirklich eine Auswahl als Parlamentarierin und Parlamentarier.
Reden wir über die deutschen Wahlen. Haben gestern stattgefunden. Prognosen, wie sie in den letzten Wochen und Tagen gekommen sind, haben erstaunlich gut gestimmt. Markus Somm, der heute nicht da ist, der sagt immer, die Wahlprognosen sind alle falsch. Das Mal sind sie also fast schon auf den Punkt genau gewesen, oder?
Ja, es ist wirklich bemerkenswert. Und es ist auch, wenn wir das Album machen, ist das eigentlich ein bisschen einfacher, oder? Weil die Verschiebungen in der Schweiz sind ja viel geringer. Und sie waren ja wirklich recht punktgenau gewesen, auch über die 8% Punkte, die jetzt zum Teil verloren und gewonnen haben, aus. Also ja, das ist bemerkenswert gewesen. Und spannend ist ja eigentlich, normalerweise würde man ja sagen, der Moment, wo es spannend ist, ist am 6. am oben am Sonntag bei den deutschen Wahlen. Aber das war überhaupt nicht spannend gewesen. Das ist auch das gekommen, was man schon gewusst hat. Und spannend ist so eigentlich erst am Morgen um 2 gewesen, wo die Frage war, ob das BSW drinnen ist oder nicht. Und das ist echt fast der entscheidendste Faktor und Weichenstellung am Schluss gewesen.
Das war mein Erfolgserlebnis gewesen bei den Wahlen, dass die Sarah Wagenknecht rausgeknallt wurde, weil ich ein sehr unerfreuliches persönliches Erlebnis mit mir erlebt oder mit ihnen erlebt. Aber dann ist ja eines von den grossen Themen, auch international, die AfD, Rechtsaußenpartei, über 20% ist auch prognostiziert worden. Aber ist das so speziell, wenn man umschaut in Europa? Natürlich, die AfD ist nicht ganz vergleichbar mit Freiheitlichen oder mit einer SVP in der Schweiz oder auch nicht mit der Le Pen-Partei in Frankreich. Aber trotzdem, 20% entspricht doch eigentlich so am aktuellen europäischen Stand, oder?
Also es ist unterdurchschnittlich. Also ich gebe dir da völlig recht. Also es ist eigentlich Aber im europäischen Kontext ist das überhaupt nichts Spezielles. Man muss ja eher sagen, oder kann sagen, das, was wir in der Schweiz kennen, das ist so ein Norm, oder? So eine Partei, aber wie sie genau positioniert ist, aber sie nimmt die Position im Parteiensystem ein, um die 30% kann machen, oder? Und da bei diesen 20% ist deutlich weniger. Es ist natürlich schon bemerkenswert, weil sie sich verdoppelt haben, oder? Das ist das.
Aber das ist doch die Entwicklung der letzten Jahre in Europa. Weil man hat jetzt alles angelastet, die Ampel, die haben versagt, darum sind die von 10 auf 20. Nein, die Entwicklung in den letzten 3-4 Jahren in Europa ist eine ganz spezielle gewesen.
Absolut. Und es ist einfach so, dass Deutschland zieht ja jetzt ein bisschen das nach, was wir schon sehr früh gemacht haben. Oder? Und das hat bei uns in der Schweiz mit der direkten Demokratie zu tun, dass man halt immer über die Migrationsthemen schon geredet hat, wo die anderen das noch so in Schmuddelecken da haben.
Seit drum, Schwarzenbachs Zeiten, in den 70er Jahren.
Genau, reden wir fast ununterbrochen über Migration. Und das führt ja auch dazu, dass wir auch ein Bewusstsein haben, dass man die Leute mitnimmt. Und die Schweiz ist eigentlich sehr gut gefahren damit. Wir haben ja sehr hohe Zuwanderungsquoten, schaffen das eigentlich auch gerade im Vergleich zu Deutschland sehr gut. Ich glaube, Deutschland ist auf dem Weg dazu, kommt natürlich von einem ganz anders her, oder? Und darum sind eben da noch viele Mauern im Kopf. Es ist auch ein bisschen eine andere Partei, eine andere Geschichte, darum kann man da die Mauern nicht einfach auflösen, aber man muss irgendwie Umgang finden mit dieser AfD.
Eben, aber die Forderungen, klar, die da gestellt sind, die haben jetzt 20%, stärkste Kraft, die muss jetzt in die Regierung. Das finde ich unsinnig. Eine Regierung muss sich bilden mit mehr als 50%. Und jetzt im Bundestag ist ja die CDU die stärkste Partei gewesen, ist trotzdem nicht in der Regierung gewesen. Das gibt es nicht immer wieder in einem Mehrparteiensystem. Natürlich nicht dort, wo es nur zwei Parteien gibt.
Absolut. Und die Amerikaner, die hier uns Europäer ein bisschen Unterricht haben, die Demokratie erteilen, dort ist ja auch so. Die anderen ist jemand an Macht und die anderen werden ausgeschlossen und die nimmt man auch nicht mit in die Regierung. Es ist einfach so, dass man eine Regierung muss bilden mit über 50% der Sitz, dann kann man regieren. Es ist natürlich der Unterschied, schließt man das schon zum Vorne aus ein, aber das macht man ja auch bei den Linken. Dort haben sich die Leute weniger darüber gestört. Oder findet man sich dann einfach nicht? Oder wie es jetzt in Österreich passiert ist, dort hat man ja auch probiert, dann hat man sich nicht gefunden. Und ja, jetzt momentan ist die Situation noch, dass man es ausschließt. Irgendwann finde ich, dass man auch, das vielleicht auf Landesebene oder so, dass das vielleicht anders läuft, aber es ist entscheidend, es ist demokratisch. Die haben überall Auftritt gehabt, die sind nicht dürfen reden und haben keinen Wahlkampf machen.
Jeden Abend am Fernsehen. Aber jetzt, wenn man das Wahlsystem anschaut, in England, wo ein Majoritätsprinzip ist, wo natürlich das Zwei-Parteien-System favorisiert, in Amerika eigentlich auch, winner takes it all, sowohl im Haus wie auch bei den Senatssitzen oder bei den Elektorenstimmen etc. Und da jetzt mit dieser 5%-Regelung. Unter 5% kommst du nicht ins Parlament, das ist bei uns nicht so. Findest du das aus demokratischer Sicht eine gute Lösung?
Ich finde, es gibt Vorteile. Es gibt Vorteile, dass man hat es ja jetzt gesehen, nur schon 3 Parteien in der Koalition macht es extrem schwierig zu regieren. Und das führt dazu, dass das Vertrauen sinkt. Dass
also je mehr Parteien im
Bundestag ist halt wahrscheinlich
umso mehr mit einer Koalition gehen.
Genau. Bei uns in der Schweiz funktioniert das ja eigentlich mit 4 sehr gut, aber wir haben einfach ein ganz anderes System mit der direkten Demokratie. Ich finde, das ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern ist der Eingriff, meine, also sozusagen in die repräsentative Abbildung viel kleiner. Also es ist, in UK finde ich es ein bisschen crazy, oder? Dort braucht man ja nur, das ist ja noch extremer als in den USA oder Frankreich, der längt es, dass man einfach first past the post ist. Es ist nicht ein Zwei-Parteien-System, es hat ja viele Parteien. Und Labour regiert ja jetzt mit etwas über 30% Wähler.
Einfach weil sie allein, am meisten
jeweils in den
einzelnen Wahlen. Also das deutsche System, würdest du sagen, ist eines ist von den demokratischen.
Absolut.
Reden wir über Amerika. Donald Trump schlägt sich jetzt auf die Seite von Wladimir Putin, beschimpft Volodymyr Zelensky als Diktator, hat ihn nur 4% Zustimmung, hat keine Karte in der Hand. Er presst ihn mit einem Deal über 500 Milliarden, den er abzügeln will, um sich auszahlen lassen für Hilfe, die er gar nicht geleistet hat. Wir haben gesagt, die Amerikaner haben 350 Milliarden geliefert. Nicht einmal die Hälfte war es. Das war irgendwie eine Explosion letzte Woche. Wie hast du es erlebt?
Ja, und spannend ist ja, dass die jetzt immer noch so eine schöne Linie zwischen Putin und Trump ziehen, dass das etwas ganz anderes ist. Es ist ein bisschen schwieriger geworden, je mehr sich die verheiraten.
Sie reden ja, das ist ja wie Karaoke. Wenn der Trump redet, ist das wie ein Karaoke von einem Song von Putin.
Absolut, also er übernimmt Propaganda 1:1. Das sind Propagandageschichten, die von Russland kommen, die jetzt übernommen werden. Und was mich fast am meisten besorgt oder auch ein bisschen irritiert, ist, wie viele Leute auch bei uns, jetzt nicht nur Leute, die jetzt klar auf der rechten Seite sind, sondern auch aus der Mitte, ja, irgendwie das aber noch cool finden, dass da jetzt einer kommt, oder, wo Deals macht, oder, wo durchgreift, wo aufräumt.
Was für ein Deal? Also ich meine, wenn man zurückschaut, Amerika ist im Zweiten und im Ersten Weltkrieg nach Europa gekommen, genau. Hunderttausende von Opfern, und am Schluss hat man am Aggressor, am Land, das das Ganze ausgelöst hat und das verloren hat, hat man einen Marshallplan gegeben, damit sie wieder raufkommen. Und jetzt macht man das Gegenteil mit einem Alliierten.
Genau. Unglaublich, oder? Unglaublich. Das ist wie ein völliger Verlust von jeder Werteorientierung, von jedem Wertekompass. Ja, es ist unglaublich. Wir müssen doch möglichst nicht mitmachen. Wir können ja nicht ändern, was der passiert, aber wir können vielleicht ein bisschen merken, wie schräg das ist, oder? Die gleichen Leute, die finden den mit der EU von uns ausgehandelten Vertrag, oder? Wo beide Seiten haben können, dass es Gehen und das Nehmen war, gross gegen mit und gegen klein, die sagen dem Unterwerfungsvertrag. Aber was ist denn das? Ist das ein Unterwerfungsvertrag, wenn man das vergleicht mit dem, was jetzt Putin und Trump sagen? Das ist ein Unterwerfungsvertrag.
Ein Kolonialvertrag, sagen sie auch noch. Und das wäre ein Kolonialvertrag. Genau. Und Zelensky hat gesagt, wenn wir die 500 Milliarden würden schulden, würde das etwa 10 Generationen geben, die müssten das abzahlen. Genau. Also undenkbar, so etwas haben wir nicht. Und nicht einmal Sicherheitsgarantien will man geben. Amerika hat ja die Waffen geliefert und die Hilfe. Und jetzt sagt man, nein, wir haben das nicht geliefert, die müssen dafür zahlen. Also hinterher, das ist nicht der Deal, das ist irgendwie Gaunerei.
Ja, und es ist einfach die Idee, man tut jetzt in die Welt in drei Stücke aufteilen. Es gibt nicht die chinesische, die russische und die US-amerikanische Hemisphäre. Aber dass Russland, das hat mich auch wieder irritiert, dass jetzt Putin so als Gewinner dargestellt wird, plötzlich wieder. Also erstens, wenn man wieder mal schaut, aufgrund, oder? Die sind ja jetzt mit so viel Einsatz wirklich nicht richtig vorangekommen.
Die Ukraine hat sich unglaublich
gut verteidigt.
Drei Jahre haben sie etwa 20% vom Territorium geholt. Ein Großteil sogar vorher schon.
Und das die grosse russische Armee, oder?
Jawohl. Und ich habe ja gestern gehört, in unserer Sendung Doppelpunkt, von Kurt Pelda, wo der war, die Russen sind so ausgeschossen, dass sie sogar mit Esel ihre Sachen müssen jetzt an Grenzen an die Front bringen. Also Sachen, die man sich nicht einmal im Traum könnte vorstellen. Die sind also mindestens so ausgeschossen.
Aber jetzt wegen dem Trump sieht es jetzt aus, wie die grossen Starken werden. Weil er jetzt quasi wie sagt, jetzt müssen wir unbedingt aufhören. Aber auch wirtschaftlich, das ist ja jetzt gerade letztens etwas rausgeklickt worden, wo die Träume von Putin, dass sich das Osten oder das Zentralasien alles Richtung Russland orientiert. Alles passiert nicht. Der ist eigentlich auf tönenden Füßen und wird jetzt vom Trump zum Gigant gemacht.
Und der Trump, der sich eben als Elefant im Porzellanladen weltweit präsentiert, der wird jetzt aber ein bisschen köbelt. Schon in der Schweiz hat man das Gefühl gehabt, man muss jetzt dem Trump entgegenkommen. Wenn der Wähler sagt, ihr in Europa habt keine Meinungsfreiheit mehr, dann muss Frau Keller sagen, ja, das war eine schweizerische Rede. Vor allem, wenn man sieht, was in Amerika passiert, dass Angestellte, Staatsangestellte, die nicht als loyale Leute angeschaut werden vom Trump, einfach alle zu Hunderttausenden rausgehauen werden. Es geht dort nicht um irgendwelche Fähigkeiten, es geht nur um Loyalität gegenüber dem Führer.
Genau, ich glaube, im Gegensatz zu dir würde ich nicht sagen, dass das ein Höbel ist. Ich glaube, das ist eher eine Art Ausdruck von einem gewissen Weltbild, wo in gewissen Kreisen in der Schweiz entstanden ist, dass alles, was Europa ist, ist schlecht, oder? Die haben keine Meinungsfreiheit, man hat so ein negatives Bild über Europa entwickelt, dass man es gar nicht sieht, Und ich glaube, es ist am Schluss, ist sie sich gräulich gewesen, dass sie das gesehen haben, aber sie hat es nicht gecheckt.
Ist die Meinungsfreiheit in Europa eingeschränkt? Im Vergleich eben zu Amerika.
Ja, vor allem offiziell, oder? Du hast das vorher erwähnt mit den Beamten und so weiter. Aber das Krasseste, aber einfach, was es so plakativ ist, Der Trump hat den Golf von Mexiko umbenannt auf Golf von Amerika. Und Journalisten, die sich nicht an seine Sprachregeln halten, von AP, dürfen nicht mehr an seine Pressekonferenz. Es ist so plakativ, unglaublich grotesk, oder, dass man das macht. Das ist das Gegenteil von freier Rede. Und dass man das nicht checkt, da fehlt wirklich ein bisschen der Wertekompass.
Ja, und es geht ja noch weiter. Natürlich, Freedom of Speech ist in Amerika viel freiere Möglichkeit, sich auszudrücken als bei uns. Wir haben Rassismusformen, wir haben andere Sachen. Aber der Trump, der klagt jetzt ununterbrochen Medienunternehmen ein, wenn sie mal in einer Sendung irgendein falsches Wort gegen ihn verwendet haben. Und er weiss, die gehen nach, die zahlen die Millionen, Dutzende von Millionen, wie sie wollen, Trump nicht verrückt machen. Er bereichert sich genau auf diese Art und Weise persönlich.
Und verrückt ist, dass ganz viele Leute nachher das Gerät von freier Rede, wo ja so eben absolut nicht mehr gegeben ist, oder wenn man überall Angst hat und unterdrückt wird, wenn man nicht das sagt, was man sagen sollte, dass die Leute das noch glauben. Also es gar nicht mit Fakten noch zu tun hat, sondern wenn er das sagt, wirkt noch gut, oder wirkt noch gut.
Aber er sagt es ja nicht über Russland, er sagt es über euch. Ja, genau. In Russland, oder? Ich meine, der Herr Nawalny, wir wissen, was ihm passiert ist. Und das ist in Russland passiert. Und New York Post hat ja am Tag, nachdem er gesagt hat, Zelensky sei ein Diktator auf der Seite 1. Und New York Post kommt von Murdoch, also von rechts aussen, von als Wall Street Journal ist, der auch heute wieder ganz klar da dagegen gehalten hat, hat das Bild von Putin zeigen auf der ganzen Seite und geschrieben, this is a dictator. Ja. Also, dass man alle Werte umkehrt und offenbar das Gefühl hat, bei den eigenen Leuten, die er im Griff hat, bei seiner republikanischen Partei, kommt das noch an. Also, er schämt sich nicht, irgendwelche Lügen zu sagen, eben 4% Zustimmung für den Zelensky, obwohl es wahrscheinlich 55 oder 60% sind. Eine Umfrage mit 4%, die gibt es gar nicht.
Ja. Ah ja, aber das ist wirklich wie Orwell 84, oder? Dort ist das Neusprech, oder? Dass man einfach Zeug anders sagt und es bleibt dann etwas hängen. Wir müssen jetzt sogar darüber diskutieren, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir müssen es wie eine Art widerlegen. Und da gibt es immer so ein bisschen leichten Zweifel und das ist genau die Taktik, oder? Flattergate wird Shit, oder? Und dann wird einfach alles überschwemmt, bis man keine Orientierung mehr hat. Und dann kommt der starke Führer, der vermeintlich starke Führer, und man sucht Orientierung und hat das Gefühl, ah, der macht Deals, der ist stark, wir brauchen so starke Leute.
Also, und wenn wir ihm irgendwie Paroli bieten, das hat Zelensky gemacht, er hat gesagt, das ist Desinformationspolitik, dann wird das als grösste Beleidigung empfunden und dann geht er auf den noch mehr los. Also er will auf die Art und Weise Angst und Schrecken schocken an auf amerikanisch, will den verbreiten. Und ich frage mich, ob das in Europa ankommt, in der Schweiz ankommt, dass man jetzt wirklich versucht, sich zurückzuhalten gegenüber dem Trump und dem Putin gleichzeitig.
Mein Eindruck ist, dass es in der Schweiz, dass es da eigentlich noch gute Reflexe gibt gegen so die Anmassung. Also wir sind ja eigentlich sehr sensibilisiert, oder? Bei der EU sehen wir ja das auch, oder? Wir sind sensibilisiert gegenüber Grossen, die ihre Macht fest ausspielen, die kein Verständnis für Kleine haben. Und darum glaube ich, man hat das ja auch gesehen, schon nach der ersten Wahl von Trump ist eigentlich in der Schweiz das Pendel nicht richtig rechts gegangen, sondern eher richtig grün und progressiver. Also es kann auch eine Gegenbewegung geben.
Kann sie geben, aber das weiss man nicht. Und man weiss nicht, was jetzt die richtige Strategie ist. Muss man anstehen oder einfach darum betteln, um einen eventuellen Freihandelsvertrag einfach von Trump in Knie gehen?
Gut, er verachtet ja auch alle, die klein sind. Dann kommt
es darauf an. Es geht ja nur um ihn.
Und er findet die anderen dicken Katzen findet er auch gut. Oder? Aber alles, was klein ist, verachtet er. Weil alles muss bei ihm oversized sein. Und da können wir machen, was wir wollen. Wir sind nicht, auch wenn wir Down-to-Earth-Unternehmer sind, wie auch Frau Martullo gesagt hat, da gibt es keine Connection.
Aber wenn wir jetzt die Situation anschauen, es ist jetzt die Stunde der Europäer. Oder wenn Amerika sich zurückzieht und sagt, wir geben kein Geld mehr, keine Waffen mehr, so klar haben sie das jetzt noch nicht gesagt, aber ganz sicher keine Soldaten gehen wir dort hin. Aber die Möglichkeit, dass Amerika wirklich die Hilfe einstellt, ist da. Kann sich dann Europa zusammenraffen? Ist alles viel komplizierter, es ist eben nicht ein Land, sondern es sind 29 in der EU, um da können dagegen zu halten. Und die zweite Frage vielleicht gleichzeitig, müsste die Schweiz dann da nicht noch mehr Solidarität zeigen in der Stunde, wo wir jetzt sind?
Also das Erste ist, das ist ja tatsächlich in der aktuellen Situation und zwar wirklich sehr stark ausgelöst durch den Putins Angriff, oder, wo plötzlich wieder andere Gesetze gelten haben, wo es nicht mehr um Rechtsstaatlichkeit gegangen ist, wo einfach Traditionen über den Haufen geworfen wurden. Plötzlich sehen unsere Formen von Demokratie mit Allianzen, mit Koalitionen, plötzlich sehen unsere Vielstaaterei, all das sieht plötzlich schwach aus. Oder? Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass sich die Leute nicht abkehren und aber die Sehnsucht nach dem Starkheim. Und da muss Europa sich tatsächlich etwas überlegen. Und es ist auch tatsächlich immer sehr bequem gewesen, auf die Amerikaner zu hoffen, die uns verteidigen. Und da müssen wir irgendwo einen Schritt weiterkommen. Und ja, die Schweiz ist auch Teil von diesem Europa und muss sich überlegen, welchen Beitrag sie kann leisten.
Bist du der Meinung, dass in der Schweiz könnte eine Bewegung kommt, dass man sagt, wir müssen jetzt doch auch ein bisschen solidarischer sein, um zu schauen, dass der Putin sich nicht durchsetzen kann. Nein, der Putin und der Trump nicht sich können durchsetzen.
Ja, das mit der solidarisch sein, das ist ja immer so im ersten Schockmoment, oder? Wie nach dem Einmarsch in die Ukraine, das war sehr solidarisch gewesen. Wenn der Alltag kommt, tut man sich wieder ein bisschen und ist egoistischer. Aber ich glaube, vielleicht ist der Unterschied, man tut vielleicht mehr merken, dass auch aus Egoismus, auch aus Interesse, wir eigentlich müssen interessiert sein an einem stärkeren Europa, weil wir können noch so viele Freihandelsabkommen machen. Geografisch bleiben wir hier. Wir werden nie irgendwo im Atlantik landen. Wir werden immer hier sein und das sind unsere Nachbarn und die sind wichtig für uns.
Also, das war unsere heutige Sendung. Ein bisschen mehr Roger und Michael. Und nicht so viel wie mit meinem anderen Kollegen, anderen Montagen. Am nächsten Montag ist er dann wieder da, der Markus Somm. Danke vielmals für sein Interesse. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Eine glückliche Beziehung mit der Hilfe von der Radio 1 Paartherapeutin. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.